zum Thema Rahab. Rahab. Hat nichts zu tun mit Rhabarber oder irgendwie so, wenn du den Namen noch nie gehört hast. Es geht um das Leben einer Frau, einer bedeutungsvollen Frau. Und es ist mein Wunsch, dass wir alle neu fasziniert sind, zum einen von den biblischen Geschichten im Alten Testament und auch von Gottes Plan, von Gottes Art, wie er mit Menschen umging, wie er mit Menschen Geschichte geschrieben hat. Und dass du das beherzigen kannst, wie es Bruno auch im Vorfeld gesagt hat, hingedeutet hat, auf diese Tatsache, dass Gottes Wege höher sind als unsere. Seine Gedanken höher als unsere. So hat es Jesaja vorausgesagt oder zugesagt schon. Die eine oder die andere denkt vielleicht, ja, das tönt fast mehr wie eine Warnung. Es ist nicht so. Es ist eine mutmachende Verheißung, ein Zuspruch, wenn ihr denken, was im Vers direkt vorher steht. Da ist nämlich Gottes Einladung: Bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung, steht da. Weil Gottes Wege höher sind, Gottes Gedanken weiter. Gott lädt uns ein, er lädt dich ein, dein Herz ihm zuzuneigen, zuzuwenden, hinzuhalten, hinzukehren, zu bekehren. Das ist Gottes Einladung an uns alle, an dich, heute Morgen speziell, gerade wenn Gott so zu uns spricht. Das ist mein Gebet. Gott unterstreicht dann noch einmal und er doppelt nach. Im Vers 9 dann heißt es, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde. Ja, was sind das für Dimensionen? So viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Lass uns das auf der Zunge zergehen oder einfach schmecken oder etwas stehen bleiben bei diesem Gedanken, was Gott möglich ist. Gott ist nichts unmöglich. Es gibt immer Hoffnung. Es gibt neue Perspektiven, auch für dein Leben. Also, damit es klar ist, zur Message dieser Geschichte von Rahab. Lasst uns eintauchen. Dieses Seil wird uns in diesen drei Teilen verfolgen, begleiten. Es ist der rote Faden, ist das rote Seil sozusagen, oder? Am nächsten Sonntag, und da machen wir einen Break, und dann kommt am 7. Juni noch der Abschluss. Jedes Mal hat das Seil eine andere Message, eine andere Bedeutung, eine andere Dynamik sozusagen. Wir wollen nun einsteigen und einfach mal das ganze Kapitel lesen. Josua Kapitel 2, Vers 41. 41, was lese ich da? Josua Kapitel 2, Vers 1 bis 24. Das ist ein rechter Abschnitt. Ich nehme den Stuhl dazu und lese euch das vor aus Neues Leben. Josua entsandte heimlich zwei Spione aus dem israelitischen Lager Schittim. Er wies sie an, erkundet das Land, vor allem die Gegend um Jericho. Die beiden Männer brachen auf und kamen in das Land einer Prostituierten namens Rahab. Dort blieben sie über Nacht. Doch jemand hatte dem König von Jericho zugetragen: Heute Nacht sind israelitische Männer gekommen, um das Land auszuspionieren. Deshalb ließ der König von Jericho Rahab sagen: Schick die Männer heraus, die in dein Haus gekommen sind. Sie wurden gesandt, um das Land auszuspionieren. Rahab, die beiden Männer versteckt hatte, entgegnete: Die Männer waren tatsächlich hier. Aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Sie haben die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit, kurz bevor die Stadttore geschlossen wurden, wieder verlassen. Und ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie vielleicht noch ein. Sie hatte die beiden aber auf dem Dach des Hauses gebracht und unter einigen Flachsbündeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Also die Männer des Königs suchten die Straße ab, die zu den flachen Jordangängen überführte. Gleich nachdem sie die Stadt verlassen hatten, wurden die Tore geschlossen. Bevor die Kundschafter sich in der Nacht nun schlafen legten, stieg Rahab noch einmal auf das Dach, um mit ihnen zu reden. »Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat«, sagte sie zu ihnen. »Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich, denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten ausgezogen seid. Wir wissen auch, was ihr Sihon und Og, den beiden Amoriterkönigen jenseits des Jordan, angetan habt, deren Völker ihr völlig vernichtet habt. Als wir das hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Nun schwört mir bei dem Herrn, dass ihr mich und meine Familie verschonen werdet, weil ich euch geholfen habe. Gebt mir ein Pfand, dass ihr mich am Leben lässt, ebenso meine Eltern, Geschwister sowie deren Familien. Wir bieten euch unser eigenes Leben als Pfand für eure Sicherheit, erklärten die Männer. Wenn ihr uns nicht verratet, werden wir unser Versprechen halten und euch verschonen, wenn der Herr uns das Land gibt. Darauf ließ Rahab die beiden an einem Seil durch das Fenster hinab. Ihr Haus war nämlich an die Stadtmauer gebaut. Geht ins Bergland, rief sie ihnen, damit ihr nicht gefasst werdet. Versteckt euch dort 3 Tage lang, bis die Männer, die euch verfolgen, in die Stadt zurückgekehrt sind, und zieht dann weiter. Unser Versprechen, das du uns unter Eid abgenommen hast, können wir nur erfüllen, wenn du Folgendes tust. Lass das rote Seil, an dem du uns herabgelassen hast, aus dem Fenster hängen, wenn wir vor die Stadt kommen. Hole außerdem deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder, Schwestern, alle deine Verwandten in dein Haus. Wer das Haus verlässt, auf die Straße geht und dort getötet wird, ist selbst dafür verantwortlich. Dort gilt unsere Verpflichtung nicht. Sollte jemand, der sich in diesem Haus aufhält, umgebracht werden, tragen wir die volle Verantwortung. Verrätst du uns jedoch, so sind wir nicht mehr an diesen Schwur gebunden. Einverstanden, antwortete Rahab und schickte sie auf den Weg. Das rote Seil band sie ans Fenster. Die Spione wanderten ins Bergland hinein, blieben 3 Tage lang dort, bis ihre Verfolger nach erfolgloser Suche in die Stadt zurückgekehrt waren. Daraufhin kamen die beiden Kundschafter wieder aus den Bergen herab und überquerten den Jordan. Sie gingen zu Josua, dem Sohn von Nun, und berichteten, was sie erlebt hatten. Der Herr wird das ganze Land in unsere Hände geben, sagten sie, und die Einwohner haben schreckliche Angst vor uns. Das Wort vom Herrn in Josua Kapitel 2. Und wir bitten dich, Jesus, dass du zu uns redest. Hilf uns, dass wir nicht stecken bleiben, da ganz schwierige Umstände in dieser Geschichte, in dem Josua-Buch, wo wir nicht einordnen können. Wir möchten demütig genug sein und auf das hören, was du jetzt zu uns sagst, und das andere auf der Seite lassen und dir zurückzugeben. Du bist Herr über allem. Du bist Gott, ein gerechter Gott. Du liebst uns und lässt uns ein, jetzt vor dir zu sein, dir zu begegnen. Du bist gut, immer. Amen. Ja, also, das Volk Israel nach 40 Jahren in der Wüste war nun soweit unter der Leitung von Josua, das verheißene Land einzunehmen. Und das Land war von Gott ihnen zugesagt, das Land, ein schönes, gutes Land war das. Aber das Volk, die Gesellschaft, lag total am Boden. Auf tiefem Niveau. Zutiefst verdorben, wo Chaos und Ungerechtigkeit herrschte. Und Gott sagte, so kann es nicht weitergehen. Sozusagen die Zerstörung, die intern da läuft, muss zerstört werden. Es gibt keinen Ausweg mehr. Schon Abraham hat Gott zugesagt, du wirst in deine Nachkommen in ein neues Land kommen, wo andere Völker wohnen. Aber das Maß ihrer Schuld, ihrer Sünde, ihrer Verdorbenheit ist nicht so weit, dass ich das Volk vernichten will. Ich will es verschonen, ich will ihnen Chance geben. Aber hier kam diese Situation rein, dass da ein Gericht Gottes vollzogen wurde. So darf es nicht mehr weitergehen. Also die zwei Spione kommen da nach Jericho auf Befehl des Josua. Und es hat zuerst den Eindruck, also die zwei verhalten sich vielleicht mehr wie Deppen oder irgendwie. Also okay, sie kehren da mal bei der Hure Rahab ein. Was haben die da vor? Was haben die da zu suchen? Ja? Also ihre Motive werden da nicht gezeigt. Man sieht nachher, was das Gespräch beinhaltet, warum es ihnen ging. Womöglich hatte Rahab auch einen Gasthof, ein Gastgewerbe mit ihren Hinterzimmern dann natürlich auch. Jedenfalls die zwei waren dort. Aber das lief schief. Das flog auf. Die Nachricht kam bis zu dem König zu Ohren. Das sorgte für Aufsehen. Da sind zwei Kundschafter, Spione von Israel. Geht denen nach, holt die ein, eliminiert diese. Und so stellen sie sich um das Haus Rahab und fordern Rahab auf, die zwei herauszulassen. Und dann bringt da Rahab eine Riesennummer. Also unglaublich. Sie lügt zum einen wie gedruckt. Welche Männer? Ja. Jetzt weiß ich, die zwei da von Israel und so. Die sind schon lange da wieder weiter und die Berge. Vielleicht erreicht er sie noch. Findet ihr sie noch? So, oder? Dabei hat sie ja versteckt unter ihrem Dach. Das war wirklich eine ungewöhnliche Rettungsaktion für diese beiden Männer. Sie wurden dann an der Stadtmauer runtergelassen und sie konnten zurück. Sie wurden verschont. Eine ungewöhnliche Rettung. Ich meine nun jetzt aber nicht diese ungewöhnliche Rettung, sondern die Rettung, die nun sich für Rahab anbahnte. In Rahab musste ein unglaubliches Verlangen gewesen sein, aus dieser Hölle Jericho auszusteigen. Aus dieser kaputten Stadt, die zwar sehr mächtig war, baulich, in den Mauern, aber innerlich völlig desolat. Das weiß man auch aus außerbiblischen geschichtlichen Quellen, wie das bei den Kanaitern zu und her ging, inklusive Kinderopfer. Wie auch immer, der absolute Tiefpunkt. Ähnlich wie Sodom und Gomorra, kann man vielleicht mal sagen. Und Rahab war natürlich lange nicht die einzige Prostituierte. Dieses Geschäft lief gut. Bei den meisten nicht freiwillig, wie das heute auch ist. Rein gezwungen in diesen Job. Rahab wollte raus. Raus aus dem Gefängnis. Sie wusste, die ganze Geschichte hier ist dem Untergang geweiht. Jericho hat keine Chance mehr. Und Rahab bekam mit, überhaupt die Kanaiter, überall so, erfuhr man, was da passierte mit diesem Volk Israel, was da geschah. Die Befreiung aus Ägypten, das war anscheinend ein Fakt, das rüberkam zu ihnen, wie Israel einen Gott hatte, der zu seinem Volk stand und sogar ein Meer teilen konnte. Ich meine, wir sind nicht die Ersten, die sagen, was? Möglich? Nicht möglich? Ja, das war damals genauso, der Umstand konnte das nicht einordnen. Aber dann, wie Gott zu seinem Volk stand, auch wie er ihnen half gegen kriegserprobte Amoriter, Rahab sah das. Und Rahabs Plan funktionierte. Sie bewahrte das Leben dieser zwei jüdischen Männer, die natürlich für ihre Stadt, auch für ihr eigenes Leben brandgefährlich waren. Aber sie ging dieses Risiko ein. Sie hatte nichts mehr zu verlieren. Und so verschonte sie diese beiden Männer. Und sie konnte das Versprechen abringen von diesen beiden, dass auch sie errettet wird. Und wir lesen das dann auch im Josua-Buch, Kapitel 6, wie dann als Jericho fiel, wie Josua dann sagte, befahl, geht zum Haus der Prostituierten und holt sie und ihre ganze Familie heraus, wie ihr versprochen habt. Und dann Vers 25 noch einmal. Die Prostituierte Rahab und alle ihre Verwandten wurden von Josua verschont, weil sie die Kundschaft versteckt hatte, die Josua nach Jericho geschickt hatte. Und dann heißt es dazu noch, noch heute lebt sie beim israelitischen Volk. Dazu brauchte es dieses rote Seil. Dieses rote Seil, das Rahab ans Fenster band. Ich meine, in einigen Übersetzungen heißt es die rote Schnur, das Rahab an das Fenster band. Es ging nicht so sehr um das Material oder wie stark dieses Seil war. Aber das, was sie mit diesem roten Seil verband, das war nicht zu zerreißen. Das war verlässlich. Absolut verlässlich. Und das ist das, was wir anschauen wollen. Und es ist mein Anliegen, auch mein Gebet, dass du erkennst, diese Bewandtnis, dieses Thema ist auch für dich und mein Leben hundertprozentig relevant, gültig, existenziell wichtig. Schaut, Rahab kam zu diesem Punkt, es ist aus, verloren, es gibt keine Hoffnung mehr. So, ich bin verloren. Es gibt kein Schönreden, kein Gutreden, keine Entschuldigung, kein sich selbst helfen können. Ich bin dem Untergang geweiht. Ich kann eigentlich resignieren, zusammenpacken. Es ist aus, aus. Das war Rahabs Situation. Früher oder später. Ihre Geschäfte liefen noch, wie es in ihr seelisch drin aussah, ist ein anderes Thema. Aber sie wusste, mit dieser Stadt, die dicksten Mauern waren nicht die Sicherheit, die sie benötigten. Unsere Abwehr gegen außen ist zwar stark, aber es reicht nicht. Der Ast, auf dem wir sitzen, haben wir bereits abgesägt. Der ist ab. Das war Rahabs Einsicht, Erkenntnis. Inwiefern das mit ihrem eigenen Leben zusammenhing oder überhaupt mit dem Erleben in dieser Stadt und den Geschichten über das Volk, wie auch immer. Das war ihr Zustand. Verloren. Das zeigt sich auch in ihrer Aussage dann. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Euer Gott ist der wahre Gott. Das war ihre Einsicht, ihr Bekenntnis. Demzufolge sind wir geliefert. Denn Gott steht nicht auf unserer Seite, sondern auf eurer. Das war ihre Rechnung. Und schaut, das ist die Grundwahrheit, über die wir reden müssen, heute, in unserer Zeit und an jedem Tag der Menschheitsgeschichte. Ohne Gott sind wir erledigt. Gott steht nicht auf unserer Seite. Und wir haben ja in der Bibel viele Texte, ich blende hier 4 Passagen mal ein, die das deutlich machen. Alle Menschen haben gesündigt, schreibt da Paulus. Die Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Es ist verloren gegangen. Wir wissen, was das ist, wenn etwas verloren geht. Man hat es ja nicht mehr, das Problem ist nicht mehr aufzufinden. Vorbei. Es bleibt verloren. Römer 5,12, nach Neue Genfer Übersetzung. Die Sünde hielt in der Welt Einzug, wird hier beschrieben. Und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Wir sind alle dem ausgeliefert, dem Tod, dem Ende, dem Verderben. Das sind keine guten Neuigkeiten. Aber wo predigen wir das? Wo wird das gepredigt, thematisiert? Ja, natürlich schon, ja, aber einfach mal mit diesem Umstand, in diesem mal zu verharren und sagen, was heißt das? Epheser 2, Vers 3, wir alle haben uns von den Leidenschaften, Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Das Ego, das sich immer wieder durchdrückt, auch wenn es fromm daherkommt, ist einfach grässlich, dieses Ego. Weil es uns selbst nicht gut tut. Aber wir wurden mit dieser Natur geboren. Wir waren Gottes Zorn ausgeliefert. Einen gerechten Zorn. Wir waren Gottes Schmerz ausgeliefert, seiner verletzten Liebe. Kann man so auch übersetzen. Jesaja 59, aber eure Vergehen stehend trennen zwischen euch und eurem Gott. Ist eine Kluft. Da gibt's, ist eben getrennt, gekappt. Eure Sünden haben sein Gesicht von euch vor euch verdeckt, so bildlich geschrieben, sodass er nicht hört. Keine Kommunikation mehr. Das ist der Zustand. Und dieser Schmerz kennt jeder Mensch tief drinnen. Da braucht sich niemand etwas vorzumachen. Wir sind Meister darin, den Schmerz zu dämpfen, zu betäuben, uns abzulenken, schöne Dinge im Leben zu verfolgen, die Gott uns ja schenkt, aber der Grundzustand verändert sich nicht. Und er drückt sich ganz unterschiedlich aus, dieser Schmerz. Bei Rahab mag es so gewesen sein, etwa, vielleicht, wie es in einem Liedtext von Adonia mit dem Musical über Raab, das gerade vor über 70 Mal in Konzerten in der Schweiz gesungen wurde, wo es hier heißt, es ist alles nur Fassade, es ist alles nur Fake. So wie ich muss leben, ist es nur Mittel zum Zweck. Mit Gefühl hat das nichts zu tun. Es ist reine Strategie, kommt es bald einmal zum Ende. Ich hoffe, es ist bald einmal vorbei. Sieht niemand meine Sehnsucht, den Wunsch nach wahrem Wert? Weil so, wie ich muss leben, ist es nicht lebenswert. Sieht niemand meine Lehre, wo ich mir drin habe? Gibt es denn für mich keine Hoffnung, wo ich noch daran kann glauben kann? Kann daran glauben? Ja. Wir verstehen es. Ist doch so. Verloren. Die Herrlichkeit Gottes verloren. Das, was für uns bestimmt ist. Das, was nun ein Manko ist. Dieser Zustand drückt sich in unserer Welt durch alle Poren. Sind wir doch ehrlich. Und Gott fragt sich, wo ist der Mensch mal ehrlich und letztlich auch weise und erklärt sich für bankrott. Vor mir für bankrott. Denn bei mir ist Hoffnung. Wieso lehnt der Mensch mich ab, der Hände ringend drum sucht, mir das beizubringen, zu sagen, es gibt Hoffnung. Aber steig aus deinem sinkenden Schiff. Hänge dein Seil an dein Fenster. Mach was. Die Bibel lehrt das unmissverständlich, diesen Verlorenheitszustand. Und ich frage mich, warum wird das nicht mehr gelehrt, aus Angst, dass die Leute aus der Kirche laufen? Ich glaube, so unter uns, ich glaube, die Leute laufen aus der Kirche, weil das nicht gepredigt wird. Weil die ganze Sache mit Glauben irgendwie zu wenig keine Relevanz hat mit ihrem Leben, mit ihrer persönlichen Not, mit der Wahrheit, mit dem Umstand, in dem wir Menschen doch auch sind. Reden wir doch mal ehrlich zusammen. Kein Schönreden. Ja. Es bleibt aber nicht beim Verlorensein, dem Zustand der Verlorenheit, sondern wir dürfen vertrauen. Das zeigt dieses Seil. Und damit wir das auch verstehen, was ist mit Vertrauen gemeint? Also bei Rahab war es ja so, sie entließ diese zwei Kundschafter. Okay, abgemacht. Ihr denkt an mich, schön, happy, alles okay. Sie hat alles, sie hatte keine Kontrolle mehr. Sie wusste das auch. Sie hängte einfach eine Schnürlein oder was auch immer, etwas, was man doch irgendwie danach noch sehen konnte. Sie hängte ein Seil ans Fenster. Das war ihre einzige Aktion, ihr Akt des Vertrauens, das so viel sagte. Leute, ich zähle auf euch. Hier ist das Seil. Hier bin ich mit meiner Familie. Ich zähle auf euch, dass ihr daran denkt. Ich verlasse mich ganz darauf, dass ihr mich verschont. Bitte, ich zähle auf euch. Hallo, ihr im Volk Gottes. Hier ist der Mensch, der Gott vertraut. der alles losgelassen hat und einzig allein mit damit rechnet, dass ihr darauf eingeht und mich da rausholt. Ich zähle auf euch. Ich meine, das ist für Vertrauen, nicht wahr? Wenn du nichts in der Hand hast und alles in die Waagschale des Vertrauens gibst, ich vertraue dir. Ich habe sonst keine Handhebi oder etwas. Die Hilfe kommt einzig und allein von außen für Rahab. Und darauf verlässt sie sich. Es gibt auch Verse über Vertrauen. Ich habe da einige auch ausgewählt. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, vorbehaltlos. Mach das bitte. Verlass dich vorbehaltlos von ganzem Herzen. Gedenk an ihn. Er wird es gut bringen. Er wird dich recht führen. Riesenwagnis. Psalm 37, nochmal, vertraue auf den Herrn, befiehl dem Herrn deine Wege, leg ihm alles aus, aber überlass es ihm. Er wird's vollbringen. Er kommt damit zurecht. Jeremia, oh, gesegnet ist der Mann, gesegnet ist die Frau. Der, die sich auf den Herrn verlässt, wird dieser Mensch beschrieben wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Es ist gut, Gott zu vertrauen. Das bringt uns vorwärts. Das gibt uns Charakter, Boden, Substanz, Perspektive, Mut, Freude, Halt. Und Hebräer 11, da wird dann Rahab auch noch einmal erwähnt, da komme ich drauf. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben. Nicht etwas krampfen, leisten und sich beweisen oder fromm tun oder so, sondern einfach zu Gott kommen, glauben. Er gibt denen, die ihn suchen, ihren Lohn. Und dann lesen wir in Hebräer 11, Vers 31. Die Rahab wird als Glaubensheldin hingestellt. Ja, diese Frau des Glaubens. Durch den Glauben kam die prostituierte Rahab nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um, die sich geweigert hatten, Gott zu gehorchen, denn sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen. Damit wird die Geschichte zusammengefasst. Schaut auf Rahab, Prostituierte. Anyway, sie glaubte. Das war es. Ich meine, so ein Glaubensheldin, ich meine, Rahab, die lügte auch, oder? Ja, Lügen ist nicht richtig nach 10 Geboten. Sie glaubte. Macht es aus. Nicht deine Taten und was du einhältst und alles korrekt machst, sondern das vorbehaltlose Vertrauen in Gott. Du bist allein, der mich hält. Und auf dich zähle ich. Ich weiß, vieles ist noch nicht in Ordnung. Meine Vergangenheit muss geklärt werden. Dies aber, das Vertrauen. So einfach und manchmal doch so schwer. Und Rahab, diese Rahab, wurde die Ur-Ur-Ur, wir haben ja Muttertag, sie wurde auch Mutter, Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Mami vom König David. Und wenn wir in Matthäus 1 das Stammsregister, den Stammbaum von Jesus durchlesen, die sind eben nicht immer so langweilig, weil da hat es manchmal so Perlen drin, gerade wie bei Matthäus 1, da wird die Rahab erwähnt. Ja, sie war das Ur-Ur-Ur-Ur-Mami von Jesus. Wenn es Rahab nicht gegeben hätte, dann wäre da, keine Ahnung, wäre Jesus nicht gekommen oder jedenfalls ist Rahab matchentscheidend für unseren Erlöser. Wir kommen in der dritten Predigt vor allem auf diesen Bestand noch zu reden. Die Segenslinie, die durch Rahab lief, was mit uns viel, viel zu tun hat. Weißt du, was das bedeutet, wenn eine Prostituierte Rahab zur Vorfahrin von Jesus wird? Weißt du, was das bedeutet? Egal, wo du im Moment drin steckst, wenn du anfängst, Gott zu vertrauen, ist alles möglich. Ein Name gehört, ich sage das noch einmal, vielleicht kannst du das auch dich anschließen. Es übersteigt unseren Verstand, aber ich will es nochmal sagen, vielleicht tut es dir gut, das zu bestätigen mit Amen. Wenn eine Prostituierte eine Vorfahrin von Jesus wird, dann heißt das, egal in welchem Moment und welcher Lage du steckst und was lief und ist, wenn du anfängst, Gott zu vertrauen, ist alles möglich. Amen. Amen. Zur Rettung kommt's, wenn mir bewusst wird, ich bin verloren. Gott bleibt gerecht. Gott bleibt gut. Immer. Erinnere an letzten Sonntag. Ich kann nichts zu meiner Rettung beitragen. Absolut nichts. Ich muss voll und ganz auf die Hilfe von Gott vertrauen, von außen. Ich melde meinen Bedarf an. Ich mache mich bereit. Ich tue, was mir gesagt wird. Für Rahab hieß es, ein Seil ans Fenster binden und ihre Lieben einzuladen, mit ihnen zu sprechen über all dies. Oder? Und sie zu ermutigen, kommt in mein Haus. Wisst ihr, im Haus eines Gesegneten ist Heil. Das möchte ich auch denen zusprechen, die vielleicht mit ihrem Haus noch nicht so eins sind. Lädt sie ein in euer Haus, eure Familie, eure Tore, Türen. Haltet die weit, weit auf, offen für eure Söhne, für eure Töchter, für eure Geschwister, für eure Mamis und Papis und wer auch immer. Das Haus Rahab, versteht ihr? Ihre ganze Verwandtschaft, sie wurden aufgezählt noch, wer alles dabei war. Da waren vielleicht 20, 30, ich weiß nicht, wie viele Platz hat im Haus. Vielleicht waren noch, ich weiß nicht, sogar welche, die nicht zu ihrer Verwandtschaft gehörten, aber sie haben eingesehen, darf ich auch dabei sein? Darf ich zum wahren, eigentlichen Volk Gottes gehören? Sie wurden aufgenommen. So ist Gott gut. Gottes Wege sind anders als unsere Wege. Merkt ihr vielleicht, wie das passt nun mit dem Abendmahl? Noch einmal diesen Vers unbedingt, muss ich eingeblendet haben. Da steht alles zusammengefasst. Alle haben gesündigt. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir haben es verspielt, verbockt, aus. Wir bekommen sie wieder zugeschenkt, zugerechnet. Ohne eigenes Dazutun durch Gnade, wenn ihr gerecht gesprochen. Dies geschieht aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Und meine Lieben, bei Rahab war es das rote Seil. Bei den Israeliten war es einst, als das Gericht durchs Land ging in Ägypten, war es auch etwas Rotes. Das war das Blut eines Lammes, das sie geschlachtet und gegessen haben beim Passamal, das eingesetzt wurde damals in Ägypten. Als das Gericht durch die Stadt ging und alle Erstgeburt starb. Und überall, wo an den Türpfosten das Blut so zeichenmäßig hingestrichen wurde, da wurde diese Familie wurden verschont. Das war ihr rotes Seil. Zeichen, wir brauchen dich, Herr. Und wir sind bereit, genau das jetzt zu tun, was du sagst, ob mir das nun Sinn macht oder nicht. Ich unterstelle mich deiner Leitung und du bist mein Retter. Für dich mache ich alles. Und für uns, wir brauchen weder ein rotes Seil noch ein Passamal, das Jesus mit den Jüngern auch gefeiert hat zum letzten Mal, da wurde es erfüllt. Für uns ist das rote Seil das Abendmahl, würde ich sagen. Mit dem Abendmahl setzen wir klar ein Zeichen, Statement, Herr, allein du. Verloren durch Vertrauen, weiß ich, auch mein zweifelndes Vertrauen, das kleines Vertrauen, aber ich weiß, nur du allein bist es für mich. Das rettet mich. Dazu bist du nun herzlich eingeladen. Wenn du das beherzigst, dass Jesus für dich gestorben, auferstanden ist, dein Erretter ist, dann bist du eingeladen, nun zum Tisch zu kommen. An diesem Tisch, in dem im Geist, ich möchte mal mutig sagen, alle Zeugen, Glaubenszeugen von Hebräer 11, die aufgeführt werden, noch viele mehr, eine Arena von Zeugen dabei sind und mitfreuen, unter ihnen die Rahab, sagt, yes, du hast es verstanden. Gratuliere, halt dich an Jesus, den Erlöser. Wir sind nicht alleine hier an diesem Abendmahl, sondern wir sind da. Wird begleitet mit ganz vielen Zuschauern in der Ewigkeit. So lasst uns hinzutreten zu diesem Thron der Gnade, zu diesem Tisch. Und wir wollen dafür danken, Herr Jesus. Wir beten dich an, Jesus, dass du dein Blut vergossen hast. Das Blut, das wir symbolisch dann auch wie so trinken oder sagen, von dem leben wir. Das ist unsere Garantie. Du hast für uns gebürgt. Wir beten dich an, Jesus. Danke für dein Leib, den du hingegeben hast am Kreuz. Wir leben von deinem Leben, von deinem Leib. Deshalb essen wir ein Stück Brot, zu sagen, Jesus, du nährst meine Seele. Du bist mein Halt, meine Nahrung. Ich liebe dich. Danke für deine Erlösung. Amen.